Stell dir vor, Chrissy Khan, der Verlobungsring war von ihr ausgesucht, aus dem Katalog.
Nee.
Charles hat ihn ihr nicht gebracht. Zur Verlobung.
Krass.
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Oh, da haben wir ja Prinz Charles gerade eben gehört. Es ist ihm ein besonderes Vergnügen. Ob die Verlobung mit Lady Di ein besonderes Vergnügen war, würde ich jetzt mal dahinstellen.
So rückblickend gesagt.
Ja, wenn man so weiß, was alles passiert ist. Und vor 40 Jahren knapp, also am 24. Februar, stell dir vor, 1981, wurde bekannt, dass Charles und Lady Di verlobt sind. Die haben sich nämlich eigentlich schon am 3. Februar verlobt.
Ah.
Aber das Ganze wurde einfach unterm Deckel gehalten, weil nämlich die Di ist nach Australien gefahren in Urlaub und sie wurde sozusagen nach Windsor bestellt und da hat Charles sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte und er hatte gehofft, dass sie sagt, ich überlege mir das jetzt nochmal in den nächsten Wochen, wenn ich jetzt in Australien bin, aber sie hat sofort gesagt, dass sie ihn heiraten möchte. Damit hat er nicht gerechnet. Ich glaube, er hatte gehofft, es gibt noch irgendwie eine andere Entscheidung.
Okay, meinst du das wirklich? Also ich hätte jetzt gedacht, okay, nee, also das ist ja jetzt irgendwie alles ausgemachte Sache und er braucht da ja eine und so und mit der er jetzt zusammen ist und das ist alles fest und so und das muss ja alles in geordneten Bahnen sein bei Königs. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
Prinz Philip, sein Vater, hat ihm ja nahegelegt, er solle sich jetzt endlich mal entscheiden, jemanden bringen, die auch ins britische Königshaus passt. Und sie hat natürlich perfekt reingepasst. Jung, Jungfrau.
Aha.
Und völlig ohne irgendwie eine Vergangenheit. Ja, ein braves Mädchen, auch aus einem der ältesten Adelsgeschlechter Großbritanniens, Spencer. Mhm. Also sie hat alles mitgebracht.
Man dachte, die kann man sich auch noch ein bisschen formen wahrscheinlich.
Ne? Natürlich. Und sie war ja auch noch wirklich blutjung, ja. Und die beiden haben sich kennengelernt 1977 bei einer Jagd. Und zwar in Althorp. Althorp ist der Familiensitz der Familie Spencer. Und das ist ungefähr so mit dem Zug 2 Stunden weg von London. Ich war auch dort zum 20. Todestag von Lady Di 2017. Und dort war es so, dass es ganz abgelegen, aber es ist offen für Besucher. Du kannst es dir alles angucken. Und dort war eine Jagdgesellschaft, denn Prinz Charles hatte nämlich die ältere Schwester, die Sarah, gedatet vor der Di. Und da kam dann plötzlich ja Lady Di ins Wohnzimmer.
Da dachte auch, also sie ist auch ganz süß.
Und es gab ja ein BBC-Interview am 24.02.1981. Und da wurden die beiden gefragt vom BBC-Reporter, ja, wie so die erste Begegnung war. Lass uns da mal reinhören.
Very jolly and amusing and attractive 16-year-old she was. And I mean, great fun, and bouncy, and full of life, and everything. And I don't know what you thought of me.
Pretty amazing.
Also er hat ja sehr ausgeholt, hat gesagt, sie war lustig und ja einfach so voller Leben und wie sie sagt, he was amazing. Ja, also für sie war das schon so der Märchenprinz. Und das war schon auch ihr Goal, in das britische Königshaus einmal einheiraten zu wollen. Und sie hat das ja dann erreicht. Und die ältere Schwester hat es ziemlich schnell gemerkt, dass sie außen vor ist, dass das Geschichte ist mit Prinz Charles, dass das nicht funktionieren würde. Prinz Charles, ist ja 12 Jahre älter gewesen als die Di. Und die Schwester von Di war ungefähr gleich alt. Und natürlich war dadurch ja die Di einfach auch für ihn, aber natürlich auch für die Königsfamilie, die bessere Wahl.
Aber es ist schon interessant eigentlich, ne? Sie wollte das unbedingt da rein, wenn man dann weiß, was später alles passiert ist, ja, dass es so unglücklich dann verlief, ja, und er wollte es dann eher nicht und hat es dann aber irgendwie doch aus irgendwelchen Zwängen dann halt gemacht wiederum. Warum wollte es denn dann nicht? War es irgendwie vielleicht schon die Camilla oder war es die Schwester von Diana oder war er sich einfach so unschlüssig?
Es war natürlich immer noch die Camilla, weil die Camilla kannte er ja seit Anfang der 70er Jahre und es war ganz klar, dass Camilla nicht stand zu der Zeit in das britische Königshaus einheiraten kann, denn sie war ja keine Jungfrau mehr, auch nicht aus so einer, sagen wir mal, guten Familie wie auch jetzt die Di. Also es war schon ganz strikt und die wollten auch nicht, dass so ein jahrelanges Techtel oder ein jahrelanges Verhältnis, dass es dann irgendwie in eine Ehe mündet. Das wollte auf jeden Fall ja gerade die Queen und auch Prinz Philip, das wollten die beiden verhindern. Das war schon auch für den Prinz Charles, wenn du das Interview dir anschaust. Prinz Charles sieht total unglücklich aus. Hm. Aber natürlich, und wenn du auf die Di achtest, sie sieht irgendwie auch nicht jetzt super happy aus, aber sie war ja super schüchtern. Hm. Ne? Sie war ja, völlig...
Also mädchenhaft wirkt sie da so ein bisschen, finde ich.
Aber das ist ja dieses Unbefleckte, dieses Jugendliche auch noch, wie sie da steht. Und sie war ja wirklich, ja, zu dem Zeitpunkt... Ja, blutjung. Ja. Also, ne, 81, die war ja gerade, also sie war zu dem Zeitpunkt gerade mal 19 und wusste dann, okay, das ist jetzt mein Weg. Und er hatte ja zur Verlobung an dem 3. Februar, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, gar keinen Ring. Das war einfach, sagen wir mal, nicht so von ihm auch so megamäßig durchgeplant, ja. Er wusste natürlich, okay, ich bestelle sie hierher nach Windsor. Und man muss dazu sagen, auch zwischen 77, zwischen dem ersten Treffen bis zur Verlobung, wurde sie immer mal wieder, so wie durch einen Zufall, tauchte sie auf. Zum Beispiel 1980 in Balmoral in Schottland war sie plötzlich dort. Mhm. Ja, das wurde natürlich alles arrangiert. Und wenn du überlegst, wir reden ja über 1980, wir reden ja jetzt nicht über 1815 oder 50 oder, ne, oder das 19. Jahrhundert, sondern wir reden ja hier, wir waren ja schon im 20. Jahrhundert.
Ja, aber also. Allein das ja auch mit den Jungfrauen, ne, musst du mal überlegen. Ne? Also wenn du mal dir vorstellst, Charles Sohn William, wenn der gefragt hätte, auch liebe Kate, bist du noch Jungfrau? Also das hätte er sich wahrscheinlich nie getraut, weil das überhaupt kein Thema mehr ist heute.
Ja. Ja, also wir sind, um nochmal zu sagen, in Annelies royaler Welt. Ich hatte es vorher gar nicht gesagt. Ach, mit mir, Annelie Malun und ja, Chrissy Kahn.
Hello.
Mein royaler Fiener Kollege und der, ja, wir sind jetzt in der 11. Folge.
Ja.
Und wir würden jetzt auch nochmal, was machen wir immer?
Ach, Tee trinken.
Ah, gib her. Genau. Und? Aber ich habe natürlich, ich gehe jetzt mal vom Mikro kurz mal ein Stückchen vor.
Ja, ja, ja.
Natürlich passend die Hochzeitstasse. Oh. Du weißt doch, das Charles und Diana.
Mal was anderes hier, genau. Oh, hübsch.
Extra für dich komplett super sauber gemacht. Muss dazu sagen, Christian Kahn mag es sehr sauber.
Ja, ich kann das nicht, auch. Wenn das so verranzt ist und so, wer weiß.
Was, das ist nicht verranzt.
Wer da bei dir schon rausgedrückt. Oh, das ist ja hier mit, das ist das Goldrand um die Tasse.
Das war die Hochzeitstasse, wie ich es auch schon mal erwähnt hatte in einer anderen Folge. Mein Vater von der Dienstreise mitgebracht hatte. Mhm. Damals, 1981, als sie ja dann im Juli geheiratet hatten. Mein Vater war wenig später in Großbritannien und hat mir diese Tasse mitgebracht. Und ich habe sie in Ehren gehalten. Wahrscheinlich wusste er schon damals, dass ich irgendwann mal 2021 eine Podcast-Folge nochmal zu Charles und Diana aufnehmen würde.
Ja, Eltern wissen immer, was aus den Kindern wird. Ne? Ja. Die haben das schon so im Blut oder im Urin, sagt man ja so schön. Ja. Aber jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Hier steht, die haben geheiratet dann, der Charles und die Diana, St. Paul's Cathedral.
Ja, ich dachte, in der Westminster Abbey. Komischerweise, wenn du zum Beispiel dann auch Artikel liest, überall steht drin Westminster Abbey. Das war nicht der Fall. Es war die St. Paul's Cathedral. Es gibt einen guten Grund dafür, unter anderem. Und zwar wollte Prinz Charles immer seine Hochzeit sehr pompös haben, auch was die Musik betrifft. Mhm. Und er hat gesagt, die Akustik in der St. Paul's Cathedral ist unglaublich. Und er hat zum Beispiel für Pomps and Circumstances, das ist ja auch der Erkennungstitel bei mir im Podcast, wenn man sich das anhört, ist ja Pomps and Circumstances umgewandelt von einem lieben Kollegen vom Sounddesign, hat das neu komponiert sozusagen, neu eingespielt. Und dieses Pomps and Circumstances sollte wow werden. Und mit hat drei Orchester gehabt und wollte einfach, dass es ganz pompös wird. Und deswegen St. Paul's Cathedral. Unter anderem, nicht die Westminster Abbey, wie man immer meint. Und in vielen Artikeln steht drin, Westminster Abbey, das stimmt nicht.
Siehst du, er wollte es pompös, obwohl er doch so ein, naja, unglücklicher Mann war mit der Diana.
Komischer. Also es steht alles auch so ein bisschen im Widerspruch. Auf der einen Seite wollte er nicht...
Danke. für den Tee.
Ans Mikro, sonst hört man nicht, weil Georg, unser lieber Kollege in der Technik, erhebt immer den Zeigefinger, wenn ich nicht ans Mikro gehe.
Ja,
so, hat bisschen, ja recht.
Ja, ein bisschen am Riemen reißen.
Er hat es ja gelernt und er hört es ja auch und er muss uns das ja sagen. Gell? So, auf jeden Fall, es steht irgendwie in einem Widerspruch. Auf der einen Seite, dass er eigentlich mehr oder weniger widerwillig die Dai dann geheiratet hat, im Vergleich zu der Hochzeit dann, diese pompöse Hochzeit, die er auch dann wollte. Er hat wahrscheinlich gedacht, okay, wenn ich jetzt mal einmal heirate, dann richtig, losgelöst davon, wer jetzt irgendwie neben mir steht. Aber es ist so, zum Beispiel in diesem Interview auch wieder, da wird er auch natürlich, oder werden die beiden vom Reporter natürlich auch gefragt, ob sie verliebt seien, also in love sind. Mhm. Und hör dir mal die Antworten von den beiden an.
And I suppose in love?
Of course.
Whatever in love means.
Also sie sagt natürlich in love, verliebt. Und Charles sagt gleich ja, was auch immer Liebe bedeutet. Interpretieren Sie das bitte selbst. Und weißt du, was das Interessante daran ist? Mhm. Diese Passage wurde niemals abgedruckt in den Zeitungen am nächsten Tag. Wenn man nämlich das hört, das sagt alles.
Eigentlich schon. Und auch dieses Lachen von ihr, das war wirklich so ein bisschen, so ein bisschen unsicher und Mist und peinlich vielleicht auch so ein bisschen.
Aber man hat es weggelächelt, dass diese Absprache im Prinzip, es war ja eine stille Absprache unter den Zeitungen, ist ja nicht so wie heute in sozialen Medien, ist ja sofort rausgeblasen worden. Das wurde so weggesendet, das hat irgendwie so keiner so richtig, ja, so gemerkt, ne, weil jeder so euphorisch war, ach, Prinz Charles hat endlich die zukünftige Königin und so, ne? Und endlich hat er eine. Das muss man wirklich so sehen, dass dann die Zeitung gesagt haben, nee, wir wollen dieses Romantische, was das ja auch, diese Märchenhochzeit, die dann bevorsteht, das wollen wir alles nicht kaputt machen mit diesen Antworten.
Ich werde das nie verstehen, glaube ich, wie man so die Etikette über die Liebe stellen kann. Ja, dass man eigentlich genau weiß, ey, die ist nichts für mich. Oh, mach ich es halt trotzdem mal. Und sie so, oh, toll, ich will eigentlich auch. Und na, ich finde ihn eigentlich auch als Typen gut, ja. Und dann, aber blutjung und entdeckt später, das ist halt nichts. Ich weiß nicht, boah, das ist doch hart, oder?
Es ist hart, absolut. Und es ist so, dass die Dai war in Charles verliebt. Aber Charles hat so in Laufe der Zeit, im Laufe der Ehe sie, sagen wir mal, auch auf eine Art und Weise auch geliebt, aber mehr so als Beschützer. Mhm. Weil sie ja, klar, viel jünger war als er, diese vielen Jahre. Und ich meine, sie war ja sehr schüchtern und auch, wenn man so ihre Körperhaltung sieht, immer so ein bisschen so durchs Pony geguckt. Und da war er schon so derjenige, der so sie so sozusagen ja gehalten hat.
Naja, er hat ja mehr Lebenserfahrung auch gehabt, ganz klar.
Ja, das stimmt, in jeglicher Beziehung, klar. Und
gute Camilla.
Das hast du.
Hallo Camilla.
Ihr ist es ja dann später auch natürlich nochmal klarer geworden. Sie haben ja eine Zeit lang auch in Highgrove gelebt. Das ist ja der Landsitz von Prinz Charles. Das ist ja eine gute 150 Kilometer von London weg. Und nur um die Ecke, die Straße runter, hat ja die Camilla gewohnt.
Mhm.
Hat ja da ein Haus gekauft.
Konnte er mal auf dem Heimweg schnell...
Oder wenn Diana vielleicht schon mal geschlafen hat oder so. Also es war eine offene Beziehung, das wusste auch Diana. Und sie wusste schon ganz genau, also worauf sie sich dann letztendlich einlässt. Und sie war schon auch todtraurig. Und sie hat sich kurz überlegt, vor der Hochzeit abzusagen. Aber ihre Schwestern haben ihr zugeredet und haben gesagt, jetzt ist es zu spät. Es geht kein Weg mehr zurück. Das muss sie jetzt leider durchziehen. Und das hat sie ja mit Bravour gemacht. Wenn man sich die Hochzeit anschaut, nochmal so im Nachgang, wenn du diese ganze Geschichte, alle Hintergründe weglässt und dir nur das anschaust, denkst du, ja, das ist so eine Märchenhochzeit.
Ja.
Ja. Ich habe die damals ja auch mit meiner Mutter geguckt. 700 Millionen Menschen haben vorm Fernseher gesessen und haben sich diese Stunden angeguckt. Und diese Hochzeit im Vergleich zu heute war total traditionell, aber pompös und viele, viele Gäste. Und die haben sich auch über die Gästeliste wohl ein bisschen gestritten, wer wen einlädt und wie viel eingeladen werden. Und die hatten mehrere Locations, um die Leute zu verteilen. Die haben alle nicht in eine Location gepasst.
Boah.
Und nochmal auf den Ring zurückzukommen. Er hat sie sich dann ausgesucht und am 3. Februar, also am Verlobungstag, hatte ja Prinz Charles noch nicht den Ring. Und dann hat sie sich den im Katalog ausgesucht bei Gerards und der war dann zu diesem offiziellen Termin war der Ring fertig und deswegen sieht man den Ring dann auch auf den Fotos, denn am 3. Februar hätte sie gar nichts an ihrem Finger gehabt. Also erst dann am 24. Februar 81 pünktlich zum offiziellen Termin, wenn die Fotografen kommen, wenn die BBC kommt und wenn die ganze Welt einfach auf dieses vermeintliche, ja, Traumpaar schaut. Und Gerard ist ein Hoflieferant für Schmuck eben. Ring, der war damals ja so gute 30.000 Euro wert. Es war ja ein Saphir mit Diamanten rundherum. Mhm. War angelehnt an eine Brosche von Königin Victoria. Die hatte eine Brosche von ihrem Mann geschenkt bekommen, von Prinz Albert. Und diese Brosche sah ähnlich aus. Also da gab es schon so eine Verbindung. Und dieser Ring hat jetzt einen reinen Wert von 500.000, aber der ideelle Wert ist natürlich umso höher. Hm. Du weißt ja, wo der ist, der Ring, oder?
Nee, das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Also
ich könnte dir mal meine Tasse umdrehen, weil ich habe die andere Tasse.
Aha, erzähl mal. Na, William und Kate sind auf deiner Tasse drauf.
So, und rat mal, wo der Ring ist.
Bei den beiden. Moment mal, welche beide
Ringe? Der Verlobungsring. Rat mal, wo der Verlobungsring ist.
Wahrscheinlich weitervererbt.
Nicht schlecht, natürlich.
William, Kate.
Also geerbt hat Harry.
Aha.
Weil sie hat den Schmuck aufgeteilt. Sie hat im Testament verfügt, Di, dass die künftigen Ehefrauen Freude haben sollen an ihrem Schmuck. Oder was auch immer sie mit dem Schmuck machen. Aber sie wollte eben, dass der weitergetragen. Ja. Genau. Und der Schmuck wurde vererbt an die Söhne. Der Ring, der Verlobungsring von Gerard, landete bei Harry. Mhm. Aber Harry hat ihn William überlassen.
Ach.
Und den hat jetzt Kate.
Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber eigentlich wäre es ja auch logisch gewesen, dass die Diana das erstmal dem William gibt, weil er ist ja der Ältere, ne? Und dass der auch früher heiratet. Keiner, vielleicht dachte sie, passt irgendwie besser zu meinem Harry.
Kate hat Ohrringe auch geerbt von, also beziehungsweise William hat die weitergegeben an Kate. Und zum Beispiel Meghan hat eine Uhr von Di. Um mal beim Schmuck zu bleiben. Und William war das auch wichtig, dass Kate diesen Ring hat, dass sozusagen die Mutter dabei ist.
Ja, ja, ja.
In dieser ganzen Geschichte.
Und sie ist ja auch diejenige, die Kate dann, die das jetzt so repräsentiert, ne? Und das dann natürlich passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge, ne? Und eigentlich irgendwie noch besser, dieser Ring, der so aus diesem Unglücklichsein rauskommt, ne? Also mit allem Guten, was sie gemacht hat, mit dem Diana wahrscheinlich auch dieses Unglücklichsein überfahren konnte, ne? Was sie so hatte mit ihrem ganzen Wohltätigkeitsdingen. Mhm. Und dann eine Kate, die ja wirklich glücklich zu sein scheint und die das ja so ein bisschen von ihr übernommen hat auch. Irgendwie eine ganz tolle Sache.
Mhm. Es war auch so, dass im Prinzip auch die Geschichte so ein bisschen ähnlich ist mit Kate. Also Kate wurde ja auch von der Presse gejagt, als sie gerade getrennt war von William. Wir waren ja zeitlang getrennt. Mhm. Und die Di wurde auch von der Presse gejagt, als durchgesickert ist, als sie zum Beispiel 1980 im Juli ja in Balmoral war, da waren ja auch Paparazzi. Es gibt ja auch Fotos, wo sie, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, wo sie auch in so einem karierten Outfit sitzt auf dem Zaun. Das ist ja alles von Balmoral. Da waren die ja noch gar nicht verlobt. Da stehen die nebeneinander. Und da wusste schon die Presse, da ist was im Busch und hat die auch also wirklich verfolgt, auch in London. Die hat ja in einer WG gewohnt mit anderen Mädels zusammen und hat ja in so einem Kindergarten gearbeitet. Es gibt ja ein Foto, das war auch vor der Verlobung, da steht sie da und du kannst durch die Sonneneinstrahlung kannst du also ihre Konturen sehen, durch den Rock durch. Ja. Und das sind halt auch so Fotos, die wurden dann halt an die Presse weitergegeben. Sobald die das Haus verlassen hat, wenn die aus ihrer WG rausgegangen ist, aus der Haustür, waren sofort Paparazzi da. Also sie ist wirklich gejagt worden. Schon krass. Also das ist ein Leben. Ich wollte nicht tauschen.
Nee. Dieses auf Schritt und Tritt irgendwie aufpassen müssen, was ich mache.
Und das zieht sich ja durch ihr ganzes Leben.
Ja.
Vor der Trennung von Charles, aber auch nach der Trennung. Sie hat die Presse schon gut gewusst, sie für sich zu nutzen. Mhm. Ja, auch wie sie aussieht, wie sie guckt. Sie war schon auch eine Frau gewesen, die sehr hilfsbereit war und Menschen helfen wollte. Auch mit ihrer Position, das wusste sie dann auch, dass sie eben in dieser Position auch Gutes tun kann. Es hat ja so zwei Seiten, diese Medaille. Ja, also auf der einen Seite, sie will Gutes tun. Auf der anderen Seite, wie wirke ich in der Presse? Sie ist ja zur Ikone geworden. Also das kann man ja nicht anders sagen. Noch heute. Also beispielsweise, um nochmal auf den Ring zu sprechen zu kommen. Der Ring wurde nachgebaut von Marks & Spencer. Das ist doch dieses englische Kaufhaus, so wie Karstadt Kaufhof, ne? Und dort konntest du den Ring kaufen. Und zwar für knapp so 15, 20 Euro. Ja. Der war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Und als ich zum 20. Jahrestag bzw. Todestag von Di in London war, saß ich vom Kensington Palace, da war ja alles mit Blumen übersät, selbst 20 Jahre danach. Mhm. Und da waren ganz viele Menschen, die miteinander geredet haben. Und dann saß ich auf einer Bank und habe mir das Ganze mal so angeguckt. Und dann saß eine Frau neben mir, mit der kam ich ins Gespräch, also eine Londonerin, und die trug diesen Ring.
Ach.
Und dann sage ich zu ihr, ach, das ist ja der Verlobungsring. Und hat sie gemeint, ja, ich habe mir den gekauft bei Marks & Spencer. I'm so proud of it. Da merkst du mal, auch noch so lange Zeit danach, wie bedeutsam das immer noch ist.
Diese
ja.
positiv schillernde Figur, ja. ne, die Diana, die vielleicht auch diesen frischen und vielleicht unbeschwerten Wind da ins Königshaus gebracht hat und dann immer in dieser Öffentlichkeit mit ihren Wohltaten eigentlich auch stand, die so ein bisschen vielleicht, ja, das Volk auch gebraucht hat, ne, vom, ich sag mal, verstaubten Image der Queen erstmal weg, so in dieser Zeit auch, ne, und dann so quasi, ja, da muss die Queen ja echt schon aufpassen, dass ihr nicht die Show gestohlen wird.
Prinz Charles wurde ja schon die Show gestohlen. Ja. Das hat er ja ganz, ganz massiv dann irgendwann gemerkt. Es gibt ja diese Hands-off-Politik im britischen Königshaus. Also man fasst niemanden an.
Ja.
Und man möchte natürlich auch nicht angefasst werden.
Die waren Corona schon voraus, ja.
Also so touchy-touchy gab es da nicht. Ne? Aber Lady Di war ganz anders. Die war hands-on. Also die war immer sehr touchy. Es gibt auch Bilder von ihr. Charles und Diana waren ja auch mal zusammen in Australien und Neuseeland. Und da wird die auch mal auf die Wange geküsst von so einem Musiklehrer. Das hat sie auch mit sich machen lassen. Und man wusste auch, sie ist da auch nahbar und nicht so unnahbar. Und Lady Di hat das mit auch in die britische Königsfamilie gebracht.
Vielleicht gar nicht so schlecht. Wer weiß, wo heute die Monarchie stehen würde da, wenn die jetzt immer noch so oder so langsam sich erst entwickelt hätte.
Und da schießt sich wieder der Kreis, denn Herzogin Meghan hat auch dieses amerikanische touchy, give me a hug, can I give you a hug, you know, you can give me a hug und so, weißt du, dieses umarmen wollen und dieses anfassen wollen, das hat Herzogin Meghan da auch wieder reingebracht. Da ist zum Beispiel Herzogin Kate ganz anders, aber natürlich ist sie auch in einer anderen Rolle. Sie weiß ganz genau, irgendwann mal wird der Tag kommen und da werde ich ganz oben stehen im Königshaus und da ist die natürlich auch anders, bestimmt werde die auch mehr touchy.
Ja.
Bei anderen. Aber da war Lady, da war ja ganz anders. Und das war natürlich auch ganz schwierig auch für die Queen, schwierig für Prinz Philip. Diese Nahbarkeit plötzlich, die da plötzlich ins Hause Windsor eingezogen ist, da mussten die schon auch echt schlucken.
Aber wenn man das jetzt vergleicht mit den Enkeln, ne? Also mit Harry und William und den Ehefrauen jetzt, ne? Da finde ich, da haben Queen und Philip das ja wirklich gut akzeptiert. Wahrscheinlich, weil sie es von Charles halt schon kannten und da haben sie gesagt, ah ja, komm. Was soll's?
Die wollten den Fehler nicht nochmal begehen. Ja. Ich muss dazu sagen, als Di ja gestorben ist und sich die Queen ganz lange nicht positioniert hat, es hat Tage gedauert, bis sie mal sich ans Volk gewandt hat, auch mal gesehen hat, dieses Blumenmeer, was da ja vom Buckinghams, vom Kensington Palast war, ne, nach dem Unfalltod.
Ja.
Da hat die, glaube ich, erst gemerkt, okay, ich muss was tun. Und man muss auch sagen, die Popularität war zu dem Zeitpunkt nicht vergleichbar zu heute. Die war im Keller. Das britische Königshaus war gar nicht irgendwie, dass man sagte, ah toll, 0,0. Und man musste wieder das Ganze aufpolieren, so wie man auch Di dann letztendlich dann auch behandelt hat. Das hat natürlich auch das gemeine Volk natürlich auch mitbekommen. Ja. Ne? Und auch wie Charles sie behandelt hat. Und als auch wieder rauskam, dass Charles wieder massiver und, sagen wir mal, weniger versteckter Camilla trifft. Das war auch schwer für alle zu akzeptieren. Natürlich auch für die royalen Fans. Die standen natürlich immer auf der Seite von Lady Di. Und Camilla hat es wirklich schwer gehabt. Mittlerweile ist sie auch angesehen, aber das war ein langer Weg. Viele, viele Jahre. So, jetzt, wir haben ja über Highgrove gesprochen.
Ja.
Und ich habe ja gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Erstmal habe ich ja ein Tischdeckchen mitgebracht, wo wir mit der Queen sind.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Ich guck dir das mal an.
Da ist die Queen und ja zwar, drauf auf dem
das
Deckchen.
Ist ein IT-Tower, wie ein Geschirrtuch, habe ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen.
Das ist gut, du hast von ja Teewasser verschüttet. Da kann ich das gerade mal wegwischen.
Absolut. Von meiner lieben Freundin Sabine zum Geburtstag. Schau dir das an.
Oh.
Ich finde, das ist hier ganz gut. Das legen wir mal so hier so hin.
Da steht drauf, ja. Majesty Queen Elizabeth the Second.
Yes. Oh, cool. Lovely Tea Tower. So, Highgrove. Schau mal. Du weißt doch, ich habe doch eine Bestellung aufgegeben bei Ford & Mason. Du erinnerst dich vor Weihnachten. It's a chutney. Das machst du
jetzt. Ja, auf, ja, kriegst du wieder nicht auf. Ja.
Nee. Und es ist von Highgrove. Das ist ja ein landwirtschaftlicher Betrieb. Ach, sehr gut.
Hast du gehört, ist offen. Und Besteck hast du auch noch. Hast du jetzt auch noch irgendwas, wo ich das Chutney draufschmieren kann?
Also... das Lieblingsessen von Prinz Charles ist ja Chutney.
Bratwurst und Chutney, keine Ahnung.
Was gibt's noch, was man zum Chutney essen könnte?
Ein Steak.
Cheese.
Cheese, ah.
Er ist doch der Vorsitzende von der Cheese-Gesellschaft in Großbritannien.
Ja, und glückliche Kühe und so, das ist ihm ja auch immer wichtig. Und ja, dann passt es ja mit dem glücklichen
Organic
Käse am Ende.
Nennt sich das auch. So, ich habe Cheese mitgebracht. Aber ich habe es gerade vorhin schon unserem lieben Kollegen Georg erzählt. Ich habe gestern keinen britischen Käse bekommen. In meinem Lieblingskäseladen, in meinem Lieblingsbioladen bei uns hier in Mainz.
Den hättest du doch gleich mitbestellen können da in England.
Ich wollte ja Cheddar mitbringen, gab's nicht. Wir haben Lieferschwierigkeiten. Jetzt aus der Schweiz und deutscher Käse. Aber gut.
Naja, unter Umständen sogar besser.
Sag mal jetzt mal so, Prinz Charles hat ja auch deutsche Wurzeln, kann es auch mal deutscher Käse sein. Ne?
Ja.
Also, aber ich hätte gern Cheddar gehabt, gibt es gerade nicht.
Aber ist ja aus der Schweiz. Also,
ich glaube, die haben Lieferschwierigkeiten, wahrscheinlich wegen Brexit, wie auch immer. Vielleicht haben die nicht mehr genug Milch in Großbritannien
ja,
wegen
das kann
Brexit.
Auch sein, irgendwie Probleme, ja.
Also Käse aus der Schweiz und aus Deutschland, kein britischer Käse. Es hätte nur Cheddar gegeben aus den Niederlanden.
Nee.
So. Du musst ein bisschen vorgehen an deinem Mikro. Georg beschwert sich gerade wieder.
Oh, Georg. Yeah. Oh, great. Also Käse, gut, aber ist ja nur Schweizer und deutscher Käse. Und das Chutney, British, great. Nee, ist wirklich gut. Fruchtig irgendwie.
Ich sag schon, das Chutney ist aus Karotten und da sind aber auch noch Aprikosen drin und Zwiebeln und Sellerie. Und all profits from the sale of this product are donated to the Prince of Wales Charitable Foundation.
Komm.
Also alles, was man da kauft, geht in diese Organisation. Hast du was Gutes getan?
Ja, gib rüber, schmeckt gut, ich will noch mal.
Für 15 Pfund das Chutney.
Bitte. 15 Pfund sind umgerechnet. Na, so.
Nee, ich glaube, es war ein bisschen günstiger, ich weiß es schon gar nicht mehr.
Oh, hast du es mal probiert überhaupt?
Nee, mache ich jetzt gleich. Ich muss ja noch reden.
Das sind so große.
Wenn du jetzt gleich noch mal gegessen hast, ich erzähle dir auch noch mal was. Weißt du, wie oft sich Charles und Diana vor der Verlobung gesehen haben?
Wie oft?
Mhm, schätz doch mal.
Wie lange waren die zusammen vorher?
Die haben sich 1977 getroffen im November und die Verlobung war im Februar 81. Wie oft haben sie sich getroffen in dieser Zeit?
Sag nochmal schnell, ich hab's wieder vergessen.
Was?
77.
77.
Okay.
November 77 bis Februar 81.
Muss ich erst mal kauen. Oh, ist echt lecker. Mit der Aprikose schmeckt mir richtig raus. Wie oft haben die sich getroffen? In 1, 2, 3, 4 Jahren? Ah ja, keine Ahnung. 300 Mal.
Falsch. Weiter.
Das muss ja irgendeine komische Zahl sein, sonst würdest du nicht so fragen. Dann rechne ich jetzt mal 5 Mal im Monat mal 12 sind 50, sind 60 Mal mal 380 Mal.
Soll ich dir sagen?
Erzähl.
13 Mal.
Was?
13 Mal haben die sich gesehen vorher. Das ist so ein bisschen wie die Katz im Sack gekauft, ne? Will ich jetzt mal so sagen.
Ein Stück weit.
13 Mal nur.
Also die waren zusammen und...
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger so. Und
hält ja auch die Liebe frisch, wenn man sich nicht so oft sieht, ne?
Ja.
Kann man ja auch so interpretieren.
Ja.
Man da kann freut sich man sich ja mehr aufeinander, wenn man Wochen oder Monate dazwischen hat, oder?
Man kann sich's auch schönreden.
Ja, finde ich auch. Also, was ist jetzt hängen geblieben bei dir?
Oh, Chutney ist großartig. Das können die Engländer wenigstens.
Nee. Schade, dass der Käse nicht englisch ist. Mensch.
Yes. Ja, wäre es noch besser, du. Dann wäre ich hier der glückseligste Mensch. Was ist hängen geblieben? Ah ja, die haben sich 13 Mal getroffen. Die Katz im Sack gekauft. Alle haben gedacht, ich muss, ich will, aber eigentlich wollten sie es nicht. Und dann ist es in die Hose gegangen, leider. Aber ohne die beiden hätten wir eigentlich nicht diese coolen Nachfolger. William, Kate, Harry, Meghan, stell dir mal vor, wir hätten viel weniger zu plauschen hier.
Absolut. Und dann hätte nicht diese pompöse Hochzeit gehabt. Und auch Camilla wäre auch gar nicht, also sagen wir mal so, ins Spiel gekommen. Was ist denn jetzt los? Ja,
ich wollte noch einen Schluck Tee trinken.
Ja, mach doch mal.
Arani, dieses britische Treffen hier von uns, das ist, ach.
Ist toll, ne? Mhm. Ich meine, wir müssen auch mal wieder weggehen von den Briten. Wir gehen auch mal wieder in andere Königshäuser, weil die nämlich genauso wichtig sind.
Da bin ich mal gespannt, ob die uns auch so in den siebten Himmel verfrachten können.
Kulinarisch gesehen.
Ja, was denkst du denn?
Und auch, was die Liebe betrifft, gesehen, ne?
Das stimmt.
Also man muss sagen, es ist einfach sehr traurig, wenn man im Nachhinein dieses Interview sieht. Das kann man ja auch auf YouTube sehen. Und wenn man diese ganze Geschichte dann verfolgt, das ist schon wirklich tragisch. Aber man muss sagen, Prinz Charles hat wirklich Kontenance wirklich gezeigt.
Mm.
in dem er das auch durchgezogen hat und sich im, also das, dadurch, dass sein Vater ihn, man muss schon sagen, auch unter Druck gesetzt hat, endlich da mal zu Potte zu kommen, weil er war ja auch einer der begehrtesten Junggesellen neben Fürst Albert von Monaco.
Kann ich mir weder beim einen noch beim anderen vorstellen.
Er war schon begehrt. Also, und Prinz Charles ist ja auch ein sehr, sehr netter Mensch. Er ist sehr, sehr weise, sehr vorausdenkend, gerade was Umwelt betrifft, Nachhaltigkeit betrifft, auch mit seinem Highgrove. Das ist ja alles auch Bio, ja, und der Erlös, der dann in diese gemeinnützige Organisation geht. Er ist schon sehr gebildet. Er war ja auch auf den besten Schulen. Lady Di ja nicht. Sie ist nicht gerne in die Schule gegangen. Sie hat nicht gerne Prüfungen oder Arbeiten geschrieben. Also sie hat nur das Nötige getan. Aber sie hatte halt diese Herzenswärme.
Ja, aber ich glaube, ihre Persönlichkeit hat sich dann ja eigentlich paradoxerweise in diesem Korsett, das ihr ja so auferlegt wurde, ausgereift. Ne? Diese Persönlichkeit, dass sie dann sagen konnte, nee, ich mache das aber so, ich habe meinen Weg und ich gehe das auch so an und es ist mir eigentlich egal, was ihr sagt und das ist jetzt das Richtige so und ich mache den Mund auf. Ne? Also, dass ich das trotzdem so entwickeln konnte.
Ja,
also
es hat Kraft gekostet für sie. Sie hatte ja dann auch Essstörungen und Depressionen. Das hat sie ja später auch in diesem Skandal-BBC-Interview ja dann gesagt, ne? Viele Jahre später. Und zugegeben, und es war nicht einfach, also in diese britische Königsfamilie einzuheiraten. Und da hat ja auch noch Queen Mum gelebt, die war ja auch sehr charakterstark. Die hat ja auch noch einiges zu sagen gehabt. Die hat ja auch noch lange gelebt, die hat ja auch Lady Di überlebt, muss man ja sagen.
Ich könnte gut vorstellen, dass die wieder gut miteinander konnten, oder? Die Queen Mum und die Diana.
So.
So lala.
So lala. Natürlich, sie wurde respektiert. Sie war ja schließlich die Frau von Prinz Charles. Hm. Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, und zwar The Crown ist doch jetzt die Netflix-Serie über die britische Königsfamilie. Ja. Und da ging es unter anderem auch eine Staffel, da dreht sich es natürlich über das Kennenlernen, die Verlobung auch von Prinz Charles mit Lady Di. Und die Diskussion kam jetzt auf, dass man diese Szenen, die ja, sagen wir mal, Fiktion sind, die sind ja schön ausgearbeitet worden, was nicht der Wahrheit entspricht, dass da dann im Untertitel zu lesen ist, Achtung Fiktion. Mhm. Das erste Kennenlernen beispielsweise wird so gezeigt, dass Lady Di hat ein Elfenkostüm an und tanzt durch die Räume und plötzlich Prinz Charles sieht sie so. Es ist ja nie so passiert. Ja, es ist völlige Fiktion in dem Ganzen. Ne? Dann hieß es, Netflix soll bitte in diesen Szenen einfach drunter schreiben, das ist fiktional, damit der gemeine Zuschauer merkt, ach, das war gar nicht so, sondern das ist alles frei erfunden. Mhm. Und Netflix hat gesagt, nee, das machen wir nicht, denn das Ganze ist in dem Genre Drama. Dann weiß der Zuschauer, aha, ist es Fiktion?
Will ja, dass die Gehirnzellen anfangen zu arbeiten.
Ja, und mit vielen Leuten, also mit denen ich dann auch rede, die sagen ja oft, ah, hast du schon The Crown gesehen? Das ist ja der Hammer, was da los war in der britischen Königsfamilie. Das stimmt alles so nicht. Es ist vieles frei erfunden. Natürlich, um diese Serie auch noch ein bisschen Schmackes zu geben, ne, dass es noch mal interessanter wird. Aber natürlich stimmen die Daten, das ist klar. Aber wie es ausgeschmückt wird, es ist sehr, sagen wir mal, den Autoren überlassen
worden. Das realistische Fundament, der Ansatz ist realistisch, ne, aber der Rest ist einfach rein erfunden. Ne?
Ja. Ich würde selbst auch als britische Königsfamilie oder als Queen oder als Prinz Charles, wenn ich das sehen würde, aber natürlich auch für William und Harry, die dann sehen, ach, so soll die Liebesgeschichte gewesen sein von unseren Eltern, ist es schwierig. Also wenn du dich mal so reinversetzt, du würdest quasi plötzlich auf Netflix die Liebesgeschichte deiner Eltern sehen und wüsstest aber, wie es tatsächlich war und du siehst was ganz anderes oder kannst nichts dagegen tun. Ja?
Oder fragst dich am Ende, war vielleicht doch ein bisschen was so, wie die das darstellen und ich habe es nie mitgekriegt, die haben mir das nie erzählt.
Ah, aber wer weiß. Ja, das ist halt der Preis. Der Preis ist eben, wenn man eben so in der Öffentlichkeit steht, wie das auch das britische Königshaus oder wie viele Königshäuser auch in Europa, das ist der Preis, den man zahlen muss. Natürlich sichert sich auch Netflix dadurch auch ab, wenn man sagt, es ist Drama, dann ist es Drama. Steht ja nicht, dass es irgendwie eine Dokumentation ist. Und daran merkt man schon, dass es vieles frei erfunden ist. Ja. Ja, jetzt haben wir nur über die Verlobung gesprochen, über die Entstehungsgeschichte.
Ja.
Also ich würde vorschlagen, weil sich ja auch die Hochzeit am 29.07. zum 40. Mal jährt, müssten wir noch mal über die Hochzeit sprechen, weil da gibt es auch vieles.
Unbedingt. Und dann ganz möchte ich auch diese Tasse hier wieder haben.
Ne? Ja, wo kriegst du. Da passt sie ja im Prinzip.
Die Hochzeitstasse der beiden, Diana und Charles.
Ich muss gerade überlegen.
Genau, mit wem war die noch einmal? Wie hieß der nochmal? Der Reiter, der Reitlehrer?
Jetzt kommst du wieder um die Ecke.
Jetzt komme ich wieder mit so einem Ding um die Ecke.
Das lassen wir doch mal hinter den verschlossenen Windsor-Türen, Buckingham Palace-Türen und Highgrove-Türen und sonstigen Türen, wie in unserer letzten Folge Schöner Wohnen bei den Briten. Da kann man ja sich in die verschiedenen Häuser zurückziehen und ganz für sich sein. Ne? Ich sage thank you. Also es war mir ein Fest, it was a pleasure. Ah. Mal wieder. Ach, mit dir, Chrissy Kahn. Man muss ja dazu sagen, es hätte ja beinahe nicht stattgefunden, diese Folge, weil ja Chrissy Kahn den Bips sich geholt hat. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder außerhalb von Mainz oder Frankfurt, was ist denn eigentlich der Bips? Ne? Also Bips ist nichts Schlimmes, Bips ist einfach nur verkühlt.
Ja, der Bips ist sowas wie eine Erkältung und es war sogar der Bips Light.
Ne? Ah, der also, Bips Light.
Ja, in Corona-Zeiten muss man vorsichtig sein und so. Und wenn du so ein bisschen Kratzen im Hals hast, leichte Schnupfen,
ja.
Näschen ein bisschen feucht, aber alles wieder gut.
Super. Siehst aus wie das blühende Leben.
Danke.
Du wirst bestens ernährt von mir. Ne?
Kann nichts mehr schief gehen.
Von Annie Royal, das ist hier alles hier. Da hast du alle Nährstoffe.
Ah, so. Werde ich gleich nochmal ein Stückchen Käse essen mit dem leckeren Chutney.
Genau. Und wir stoßen mal an mit unserem Tässchen. Yes, ich sage Cheers. So.
Cheers. Thank you, Annelie.
You're so very welcome. Und hands off, ne?
Ja, klar.
Ah, schmeckt wieder lecker. Der einfache schwarze Tee der Queen. So, das war's für heute. Ich sage vielen Dank an euch, liebe royale Fans in der Podcast-Welt. Und Chrissy Kahn wird jetzt sich einen Käsewürfel zu Gemüte führen mit dem Chutney drapiert. Wunderbar.
Das da drauf steht, du. Und wie es erstmal schmeckt.
Weg war der Käsewürfel. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr besprechen möchtet, mailt mir anneliesroyalewelt@swr.de. Ich freue mich über Mails und ich sage thank you für heute und bis zum nächsten Mal.
Das war Annelies royale Welt.
We will meet again.
Genau, das meine ich auch. Wir treffen uns wieder. Hören uns wieder.
So sieht's aus. Indeed. In Annelies royaler Welt.